Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Omikronwelle lässt die Inzidenz in die Höhe schnellen. Über 900 liegt sie inzwischen bundesweit. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Inzidenz in einigen Altersgruppen noch deutlich höher. Täglich gibt es Berichte über Infektionsfälle in Kitas und Schulen. Damit steigt bei vielen Eltern die Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder. Zumal für die unter 5-Jährigen noch kein Impfstoff zugelassen ist. Was über die Risiken einer Corona-Infektion bei Kindern bekannt ist und welche Schutzmaßnahmen in der jetzigen Lage noch greifen, darüber habe ich vor der Sendung mit Jana Schröder gesprochen. Sie ist Virologin, Infektiologin und Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der Stiftung Matthias-Spital in Rheine. Und sie hat vor einigen Tagen mit einem multidisziplinären Team ein Positionspapier zum Kinderschutz in der Pandemie vorgelegt. Ich habe Sie zuerst gefragt, wie Sie das gesundheitliche Risiko von Kindern in der aktuellen Lage einschätzt.
Auch wenn Kinder weniger schwer betroffen sind als Erwachsene, was ja wirklich ein großes Glück ist, so liegt das Risiko der Kinder gar nicht wesentlich anders als bei anderen impfpräventablen Erkrankungen. Dann haben die Kinder ein Risiko des PIMS-Syndroms. Das liegt so ungefähr bei 1 zu 1000 bis 1 zu 5000. Das war zumindest bei den bisherigen Varianten so. Bei der Omikron-Variante können wir darüber noch gar keine Aussage treffen, aber es ist zumindest wahrscheinlich, dass es auch da dieses PIMS-Syndrom geben wird. Und trotzdem ist die öffentliche Wahrnehmung bei Covid, was ich manchmal wahrnehme bei Kindern, dass man sagt, ach, die Kinder kriegen das ja nicht so schwer. Und da muss man vielleicht sagen, mit einem amerikanischen Zitat, das kann man auf Deutsch nicht so gut ausdrücken, low risk isn't no risk. Und gerade Kinder, die sind, und insbesondere die Kita-Kinder, sind auf niedrige Inzidenzen angewiesen, weil da auch die Schutzkonzepte in den Kitas bei hohen Inzidenzen einfach noch nicht so gut funktionieren.
Sie haben jetzt die hohen Inzidenzen nochmal angesprochen, gerade in den Kitas. Was hätte man denn machen können, um die Inzidenzen insgesamt im Vorfeld dieser Omikron-Welle niedrig zu halten? Und ist das oder wäre das angesichts der Omikron-Variante überhaupt ein realistisches Szenario gewesen, die Inzidenzen einigermaßen niedrig zu halten?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, dass man beim jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen kann. Also da ist ein Kipppunkt in der Bevölkerung auch ein bisschen erreicht. Insbesondere sieht man das auch an der Kontaktnachverfolgung, die eben nicht mehr funktioniert, die natürlich noch ein eindämmendes Element immer auch gewesen ist, wo man sich auch drauf gestützt hat. Das heißt natürlich nicht, dass man gar nichts machen kann, aber die Möglichkeiten sind schon sehr eingeschränkt mittlerweile. Was man aber schon hätte tun können, wäre, dass man mehr darauf in der öffentlichen Kommunikation Rücksicht nimmt, dass Covid, und auch das sagen die Amerikaner wieder wesentlich schöner, nicht one and done ist. Also das heißt, dass man mit der akuten Infektion dann einfach durch ist.
Damit sprechen Sie das Problem Langzeitfolgen, Post- oder Long-Covid an. Wie gut ist denn da eigentlich gerade bei Kindern die Datenlage?
Was wir klar sagen können, ist, dass es das auch gibt. Und da ist es schon so, dass es ja auch die Position, die wir in unserem Positionspapier haben, also in diesem interdisziplinären Papier, wo es darum geht, dass Infektionsschutz eben auch Kinderschutz ist. Also eine milde Primärinfektion sagt über Langzeitfolgen einfach nichts aus. Und Langzeitfolgen viraler Erkrankungen sind bestens bekannt. Und auch ja, bei der Corona-Infektion werden die Langzeitfolgen immer deutlicher, beziehungsweise die Hinweise darauf. Also das eine kann das PIMS-Syndrom sein. Und das ist vielleicht eine ganz gute Nachricht. Das kann nämlich durch die Impfung verhindert werden. Zumindest sehen wir das aus den Daten, die wir von vorherigen Varianten haben. Und eben auch das Long-Covid-Syndrom. Und das ist insbesondere bei den kleinen Kindern aber sehr schwierig natürlich, weil wie will man ein zweijähriges Kind fragen, ob es einen Geschmack verloren hat oder nicht mehr so gut denken kann wie früher. Aber was man daraus nicht als Schluss ziehen sollte, davon auszugehen, dass es komplett harmlos ist. In anderen Bereichen sagt man ja auch, nochmal was Englisches zu nehmen, better be safe than sorry. Und das ist sicherlich hier auch erstmal ein guter Ratgeber.
Wann ist denn damit zu rechnen, dass Impfstoffe, Corona-Impfstoffe für Kinder unter 5 Jahren zugelassen werden?
Also es gab schon eine Mitteilung von Pfizer, dass das Impfschema von 2 Impfungen auf 3 ausgeweitet werden soll für die unter 5-Jährigen. Und auch Moderna hat schon angekündigt, dass Daten im April ungefähr vorliegen könnten. Und auch dann in etwa könnten auch die Daten von BioNTech vorliegen. Aber bisher wissen wir auch das nur aus Pressemitteilungen. Und in der Vergangenheit haben wir schon gesehen, dass das nicht immer so ganz genau eintritt.
Welche Schutzmaßnahmen sollten denn neben den Impfungen derzeit für Kinder ergriffen werden, beziehungsweise welche halten Sie davon als Infektiologin und Virologin für nötig und sinnvoll?
Also wichtig sind zunächst mal in den Schulen die Masken. Wichtig ist auch, dass da gut aufs Lüften und gegebenenfalls auf Luftfilter gesetzt wird. Und wichtig ist eben auch, dass getestet wird. Aber man muss überlegen, dass man das Virus nicht wegtesten kann. Also was macht ein Test? Ein Test macht das Licht an, wo es vorher dunkel war. Und es macht einfach Sinn, eine gute Sicht zu haben, so grundsätzlich auch in der Pandemie. Die PCR-Tests sind da wesentlich sensitiver und natürlich machen Pool-Tests auch Sinn. Aber bei sehr hohen Inzidenzen sind die Pool-Tests problematisch, weil wenn jeder Pool-Test positiv wird, weil einer in der Klasse sitzt, der positiv ist, dann nützen auch die Pool-Tests nicht mehr, weil dann müssen sie die alle dann direkt auflösen. Das dauert lange, da führt es wieder zu Unterrichtsausfall. Und das ist wirklich ein Dilemma, was wir haben, dass diese Schutzkonzepte bei den hohen Inzidenzen einfach nicht ausgereift sind.
Sie haben vor ein paar Tagen mit Kolleginnen und Kollegen aus Medizin, Virologie und Kinderpsychologie eine Stellungnahme, ein Positionspapier vorgelegt, das haben Sie gerade auch erwähnt. Darin fordern Sie, dass Maßnahmen des Infektionsschutzes und des Kinderschutzes, psychosozialer Schutz zusammengedacht und umgesetzt werden sollten. Was sind die wichtigsten Stellschrauben, an denen jetzt nachjustiert werden sollte?
Also ein wichtiger Punkt dieser Stellungnahme, die wir geschrieben haben, ist die Interdisziplinarität. Und wir haben diese Stellungnahme auch in den Expertenrat eingegeben. Und was wir daran wichtig fanden an dem gesamten Thema, ist, dass das Thema im Moment unterkomplex geführt wird. Also es geht eigentlich nicht um Schule auf oder zu, sondern um Schule sicher. Und in diesem Zusammenhang sollte als Mindestmaß die S3-Leitlinie zum Thema Schulen umgesetzt werden. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Einmal der virologische oder der kinderärztliche Aspekt, dass zwar immer darüber berichtet wird, dass es nicht zu einer Durchseuchung kommen soll, allerdings wird trotzdem toleriert, dass Kinder schon lange die höchsten Inzidenzen haben. Und genauso wird auch sehr richtig kommuniziert, dass sich jeder demnächst infizieren wird, aber das betrifft eben auch die noch ungeimpften Kinder, die noch kein Impfangebot haben. Und auch die Kinder, die sich direkt nach Zulassung haben erst impfen lassen, die haben jetzt gerade erst die zweite Impfung hinter sich. Und anstatt mangels anderer Konzepte auf die Präsenzpflicht als einzige Lösung zu beharren, sollte es in der Pandemie doch eigentlich eine Bildungspflicht geben mit gleichzeitiger Berücksichtigung der besonderen Aspekte des Kinderschutzes. Also es fehlt da die Abwägung und Flexibilität, dass nicht jede Familie in der Pandemie die gleichen Bedürfnisse hat.
In Berlin wurde ja gerade die Präsenzpflicht an Schulen bis Ende Februar ausgesetzt. Wie bewerten Sie das? Aus infektiologischer Sicht klingt es ja sinnvoll, aber erzeugt das nicht auch Ungleichheit, eben weil manche Eltern ihre Kinder zu Hause, Klammer auf gut, Klammer zu, betreuen können und andere eben nicht?
Ja, Sie haben recht. Es ist problematisch, wenn die Präsenzpflicht ohne jegliche weitere Konzepte ausgesetzt wird. Also was genau mit den Kindern passiert, die dann eben zu Hause bleiben aufgrund des Infektionsschutzes? Also werden die ausreichend im Distanzunterricht betreut dann auch? Und das ist eigentlich schade, dass das so weit kommen muss. Allerdings ist es in der jetzigen Situation sicherlich ein richtiger und auch, ich glaube, überfälliger Schritt. Aber es wäre natürlich besser gewesen, von vornherein Konzepte zu entwickeln für eine solche Situation, die dann direkt implementiert werden können. So erscheint es mir doch ein bisschen aus der Not heraus.
Die Virologin und Infektiologin Jana Schröder über den Schutz von Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Pandemiephase. Und wie diese nach 2 Jahren Pandemie ihren Alltag erleben, ist Thema in der Sendung Lebenszeit am Freitag ab 10:08 Uhr im Deutschlandfunk oder später online nachzuhören.